Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir bleiben erstmal in großen Höhen und fragen, wie ist eigentlich die Luft so über dem Himalaya? Und wie warm ist es eigentlich gerade in der Sahara? Wenn man das rausfinden will, dann kann man natürlich selbst um die Welt reisen und das mit sehr viel Aufwand messen. Aber es gibt einen Wissenschaftler, der hat sich gedacht, Moment mal, es gibt da wen, der macht das schon alles umsonst für uns. Und eigentlich müssen wir die Daten nur abgreifen. Gänse fliegen nämlich zum Beispiel jedes Jahr über den Himalaya. Martin Wikelski ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie und Professor an der Uni Konstanz. Und er hat einen Weg gefunden, um vielen tausend Tieren, die sich um unsere Erdkugel bewegen, ihnen diese Daten abzuluxen. Und dann erfährt man nämlich, wohin Zugvögel fliegen, wohin Elefanten wandern, wie es ihnen dabei geht und wie es da gerade ist, wo sie unterwegs sind. Ich habe mit Martin Wikelski gesprochen und ihn gefragt, für ihr Projekt braucht man nur sehr viele Sender an den Tieren und eine Antenne im All. Ist doch eigentlich ganz einfach, oder?
Also eigentlich ist es ein einfaches System und das haben wir uns vor 19 Jahren auch gedacht, dass das eigentlich so toll ist. Es müsste doch unmittelbar funktionieren. Und haben gedacht, in 3 Jahren haben wir das oben im All, aber das hat eben leider länger gedauert. Aber jetzt funktioniert's. Das ist ein weltumspannendes Beobachtungssystem, im Prinzip sowas wie ein Fitbit-Armband für Tiere, dass Tiere kleine Sender mitnehmen, die aufzeichnen, wie es ihnen geht und wie es der Umwelt geht, wo sie sind.
Mhm. Dieses Tierbeobachtungssystem, von dem Sie da sprechen, das heißt Icarus. Und diese Armbänder, die man dafür braucht, die können eine ganze Menge, ne?
Ja, das kann feststellen, was mache ich gerade, wie geht's mir? Wie ist der Luftdruck, wie ist die Temperatur, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie schnell bewege ich mich, in welcher Höhe und so weiter. Also wirklich genaueste Aufnahmen über das Tier und die Umwelt. Also wir haben Erdbeobachter draußen, die für uns die Erde abscannen und damit haben wir ein intelligentes Sensornetzwerk für das Leben auf der Erde.
Wie kann ich mir diese Sender, diese Armbänder vorstellen? Können Sie mir das kurz beschreiben?
Das ist im Prinzip so nur ein Zentimeter lang. Da ist ein Solarpanel drauf, dann ist da innen drin eben so eine Elektronik und eine Batterie. Also im Prinzip laufen die dann für immer mit dem Solarpanel und dann kommt es als Rucksack auf einen Vogel oder als kleines Cape auf eine Fledermaus oder als Ohrentag an einen Elefanten oder an einen Rhinoceros. Und dann schickt es Daten und zwar immer dann, wenn die ISS drüber kommt. Also kriegt es ein Signal von der ISS, ich komme jetzt gleich, also von der Space Station. Und dann bereitet es die Daten vor, schickt die hoch und dann haben wir ein paar Stunden später diese Daten.
Und an der ISS, an der Internationalen Raumstation, da sitzt eine Antenne, die diese Daten im All empfängt. Und die ist auch nicht gerade klein, also die ist so 3 Meter lang und leicht ist sie jetzt auch nicht mit so 150 Kilogramm. War das denn schwer, da eine Weltraumorganisation von zu überzeugen, ihr müsst dieses Ding mit auf eure Rakete nehmen und mal eben außen an die ISS hängen?
Ja, das war schon schwierig. Es hat einige Jahre gedauert, aber wir haben mit den russischen Wissenschaftlern und der russischen Raumfahrtbehörde ganz tolle Partner. Natürlich mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Bonn zusammen. Und damit war das dann relativ gut machbar, eben einen schnellen Prototypen auf die ISS zu bekommen. Die russischen Partner waren da großartig über die Jahre, haben dann auch den Spacewalk gemacht, also den Außeneinsatz, die Antenne anzuschrauben in 7 Stunden. Also das war wirklich ein heroischer Aufwand, aber das funktioniert inzwischen sehr gut.
Und nachdem die Antenne festgeschraubt war, wurde sie dann zum ersten Mal angemacht. Und was war das da für ein Moment?
Also das war absolut großartig, wenn man dann zum ersten Mal sieht, das Ding läuft, funktioniert. Und dann muss man aber noch mal ein paar Monate warten, bis es wirklich angeschaltet werden konnte. Und
warum?
In der Zeit war dann ein Kondensator in dem Power Supply, in dem Strom, in der Stromversorgung kaputt gegangen, offensichtlich von der Weltraumstrahlung zerschossen. Das musste dann in einem riesen aufwendigen Verfahren wieder gerichtet werden. Man musste den Computer ausbauen, wieder nach unten nehmen. Also nicht die Antenne abschrauben, das wäre ein totales Chaos gewesen. Aber der Computer innen, der die Daten verarbeitet, der musste runter nach Baikonur, nach Moskau, nach St. Petersburg, nach Deutschland und zurück und so weiter.
Das heißt, Sie haben das Ding erst ins All geflogen und dann einen Teil wieder runtergeholt, repariert, wieder hochgeflogen.
Genau, das ist ein Riesenvorteil natürlich bei der Raumstation, dass das möglich ist. Und dann haben wir jetzt einen Probebetrieb gehabt, heuer im Frühjahr. Und dann muss man natürlich ein bisschen nachbessern, ein bisschen was einstellen. Es hat sich aber herausgestellt, dass das System ungefähr 15 Mal besser funktioniert als gedacht. Also unsere Ingenieure haben da wirklich ganz großartige Arbeit geleistet. Und jetzt haut's hin.
Jetzt geht's endlich los, auch mit dem wissenschaftlichen Betrieb. Und zwar mit alten Bekannten aus dem deutschen Garten, kann man sagen, oder?
Genau, jetzt erstmal mit den Amseln. Und zwar wollen wir einfach mal verstehen, wie geht's den Singvögeln denn wirklich? Warum haben wir über die letzten 30 Jahre 20% unserer Singvögel verloren? Also das ist ja wirklich massiv. Das sind 7000 Tonnen Singvögel, die uns da jedes Jahr in Europa abgehen. 420 Millionen Individuen. Wo sind die geblieben? Was passiert denen? Und wie können wir die schützen?
Wie konkret sieht das jetzt aus? Also man hat 2000 Amseln, die werden dann besendet, die bekommen diesen Rucksack. Und was guckt man dann?
Also wir schauen jetzt von Spanien bis Moskau bis Kamtschatka, über China hinweg in Tibet, quer durch Amerika. Wann wandern diese Amseln und Drosseln? Welche Habitate nützen sie? Welche Temperaturen in der Umwelt sind für sie wichtig? Wo überleben sie am besten? Aber vor allem auch, wo sterben sie?
Die Amseln, die sollen ja erst der Anfang sein. Wo soll es noch hingehen mit Icarus? Also was wäre noch alles denkbar?
Ja, Icarus soll auf der einen Seite ganz viele Tiere beobachten, aber auch andere Ereignisse wie zum Beispiel Gletscherschmelzen oder Geisternetze in den Ozeanen oder Bergrutsche irgendwo, wo sonst keine Verbindung ist.
Das heißt, man würde Sender auf den Netzen befestigen oder auf dem Gletscher?
Genau. Und die Sender sind so klein, dass die nicht in den Gletscher einschmilzen, sondern die treiben schön langsam mit dem Gletscher den Berg runter. Man kann messen, wie sich der bewegt. Eigentlich alles das, was wir als Menschen über die Welt wissen müssen, können wir als Erdbeobachtung über die Tiere messen und uns von den Tieren beobachten lassen.
Jetzt ist es natürlich für die Forschung sehr praktisch, wenn man Tiere, ich sag mal, zu Messdienern machen kann. Aber auch wenn das nur wenige Gramm sind, so eine Amsel zum Beispiel, muss das ja trotzdem als Rucksack mit sich rumtragen. Ist das gerechtfertigt, dass man Tiere für die Wissenschaft arbeiten lässt?
Ja, das ist immer eine ethische Überlegung. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir die Tiere so wenig wie möglich belasten. Aber natürlich belasten wir sie irgendwie ein bisschen. Das ist schon klar. Wir wissen aber, sie überleben genauso gut wie ihre anderen, also unbelasteten Kameraden. Das haben wir alles getestet. Aber das Wichtige ist, dass wir diese Informationen, die uns Tiere geben, für die Menschen auch nutzbar machen und damit zeigen, wie wesentlich und wie wichtig die Tiere für die Menschen sind. Und ich glaube, nur dann werden sie wirklich geschützt, wenn man zeigen kann, ja, die sind nicht nur schön, sondern die bieten auch für die Menschen ein unglaubliches Wissen, das für uns überlebenswichtig ist. Und das ist eigentlich genau das, was wir machen wollen, dass wir zeigen wollen, der Kanarienvogel im Bergwerk ist im Prinzip jetzt jedes Tier draußen, kann uns sagen, was da passiert, kann uns helfen, die Welt besser zu verstehen und auch besser zu überleben.
Das Tierbeobachtungssystem Icarus hat mit der wissenschaftlichen Arbeit angefangen. Sein Leiter Martin Wikelski hat mir erklärt, warum dazu ein Außenposten im All ziemlich nützlich ist.